Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein hoher Besuch kündigt sich an. Das feiern wir im Advent. Allerdings nicht unbedingt im Hinblick auf das vergangene Geschehen dort in einem Stall in der Kleinstadt Bethlehem, sondern im Blick auf das Geschehen, welches uns erwartet, wenn er mit Macht und Herrlichkeit auf diese Erde kommt. Und so ist auch manche Prophetie zu verstehen, wenn sie auf Jesus hindeutet, nicht nur auf das Vergangene zu sehen, sondern auch auf Zukünftiges. Wir befassen uns heute in der Predigt mit dem vorgeschlagenen Predigttext aus Jesaja 40. Dieser Text findet seinen Ursprung in einer für das Volk Israel hoffnungslosen Situation. Ja, gar in einer Zeit mit einem historischen Tiefpunkt. Sie sind seit Jahren in der Gefangenschaft ihrer Erzfeinde. Sie befinden sich in der babylonischen Gefangenschaft. Das ganze Volk. Ihre Heimat und die Lebensmitte des Volkes ist zerstört. Das Zentrum ihres Glaubens, Jerusalem, liegt in Schutt und Asche. Das ist Elend, tiefe Trauer. Das löst tiefe persönliche Krisen aus. Sie haben keine Identität mehr in einem fremden Land. Fremde in einem fremden Land. Wer sind sie noch? Und sogar heimatlos, verschleppt. Was vermutlich noch viel schlimmer ist, ist die Glaubenskrise. Sie sind umgeben einer fremden Kultur von Götzenbildern. Sie sehen ständig nur fremde Götzen. Diese Situation bringt sie in eine schmerzhafte Ungewissheit. Sie fragen sich, wurden wir von Gott verlassen? Oder wurde unser Gott vielleicht besiegt? Wo ist eigentlich Gott, den wir so häufig gespürt haben, der uns mal so treu geführt hat? Gibt es Gott noch? Vielleicht kennen wir das auch. Manchmal spüren wir Gott gar nicht mehr. Manchmal sehen wir nur noch Angst, Schmerzen, Chaos und Zerstörung, Ungerechtigkeit und Götzendienst sowieso. Unser Glaube, unser Gott wird verlacht und verspottet. Gibt es Gott noch? Hat es ihn jemals gegeben? Und in so eine Situation ruft Jesaja die Worte Gottes hinein. Es steht in Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat es geredet. Er spricht eine Stimme, predige, und er sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld und das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steige auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe da ist euer Gott. Siehe da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er erwarb, gibt vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, und wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Ja, Jesaja lässt in den vielen Kapiteln vorher kein gutes Haar an, den Volk Gottes. Er mahnt und weist auf Missstände hin. Das Volk Juda hat zwar Ohren und Augen, ist aber taub und blind. Und er hat ihnen das Gericht angekündigt, weil sie von Gott und seinen Geboten abgewichen sind. Dennoch klingt auch in den Gerichtskapiteln immer wieder eine Hoffnung durch. Eine Jungfrau wird einen Sohn gebären und alle Völker werden nach Gott fragen. Es wird Friede auf Erden sein, es überwiegt aber auf das Gericht. Und das in der zu eingangs skizzierten Situation der Gefangenschaft und Gottesferne. Und plötzlich posaunt Jesaja diese Botschaft heraus, wie ein Weckruf in der Finsternis. Ab Kapitel 40 spricht Jesaja nur noch über die Hoffnung. Das Buch Jesaja gliedert sich beinahe wie ein Abbild einer gesamten Bibel oder der gesamten Bibel. Werfen wir einmal einen Blick darauf. Das Buch Jesaja hat 66 Kapitel, die Bibel 66 Bücher. Das Alte Testament hat 39 Bücher, das Neue Testament hat 27 Bücher. Jesaja predigt in 39 Kapiteln das Gericht, in 27 Kapiteln vorwiegend die Hoffnung und Gottes Gnade. Das Neue Testament beginnt mit Johannes dem Täufer und endet mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Die letzten 27 Kapitel aus Jesaja geben so viele Hinweise auf Jesus, wie es in keinem anderen Kapitel aus anderen Büchern im Alten Testament gibt. Diese Zahlenbeispiele sind gewiss nur Nebensache, zumal die Gliederung der Bibel in diesem Umfang nachträglich hinzugefügt wurde. Dennoch glaube ich hier nicht an Zufälle. Es passt doch alles so schön zusammen. Das Buch Jesaja ist also wie eine kleine Bibel, aber ohne das Licht des Neuen Testamentes können wir Jesaja gar nicht verstehen. Dann ist Jesaja dunkel und spekulativ. Wenn aber das Licht des Neuen Testamentes in diese Bücher hineinscheint, dann wird plötzlich vieles deutlich und klar. In die trostlose Situation des Volkes ruft er den Menschen von Juda den Vers 1 zu. Tröstet, tröstet mein Volk. So hoffnungslos, wie die Situation erscheint, sie ist nicht das Ende. Die Hoffnung kommt von Gott persönlich. Das Leiden hat bald ein Ende. Gott spricht eine zukünftige Hoffnung an. Ihr kommt nach Jerusalem und Gott kommt auch. Er wird herrschen mit Macht und auch mit Sanftmut. Und wenn Gott selber tröstet, das hat Bestand. Ja, Trost hat auch etwas mit Nähe zu tun. Gott gibt Nähe und nimmt sein Volk auf den Schoß. So wie auch dich. Er spricht tröstende Worte aus. Und er hat ganz gewiss tiefgründigere und verlässlichere Worte als: Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut. Warte mal, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Oder Kopf hoch, das Leben geht weiter. Nein, er macht substanzielle Aussagen, Ansagen und Ankündigungen. Redet mit Jerusalem freundlich. Sagt ihnen, dass die Knechtschaft und Unterdrückung ein Ende hat. Sagt ihnen, dass ihre Schuld vergeben ist. Allerdings wird hier auch noch einmal klar, Gott hat gestraft. Sein Volk wurde nicht zufällig verschleppt und gedemütigt. Das Volk hat seine Strafe für die Sünden empfangen, dass sie begangen hat. Und Gott selbst hat sein Volk ins Unglück gestürzt. Diese Strafe ist nun vorbei. Die Sünden sind vergeben. Und in diese Vergebung der Sünden hinein kommt der Hinweis auf den Erlöser. Der Erlöser, der das Volk ein für alle Mal von der Sünde befreit. Das gilt für jede, die es annimmt und für jeden, der das Geschenk annimmt. Das ist ein Trost für das Volk damals, das in einer tiefen Krise gesteckt hat. Und das gilt auch heute noch ganz persönlich für dich. So traurig es auch manchmal um uns herum aussieht, So sehr du dich in einer Krise befindest, so aussichtslos es auch gerade mal für dich erscheint, Gott selbst, der große König, spricht dir seinen Trost zu. Ich befreie dich aus deiner Knechtschaft. Ich komme zu dir, nehme dich in den Arm und zeige dir deine Zukunft, die du hast, wenn du mich aufnimmst. Warst du schon mal auf einer Beerdigung, die ganz bewusst ohne Religiosität begangen wurde? Ich habe das schon zweimal bewusst miterlebt. Da gibt es einen Beerdigungsredner, der händeringend nach Worten sucht, nach Worten des Trostes. Die hilflosen Worte klingen mir noch im Ohr. Ihr Angehörigen, ihr Freunde, Nachbarn, vergesst die Trauernden nicht, haltet Kontakt und steht ihnen bei. Ja, Nähe kann die Trauer ein wenig lindern, aber sie trösten nur begrenzt. Wie viel mehr können die Worte unseres Herrn trösten, die über die Grenzen des Todes hinaus agiert? Und spannend habe ich dann die Einspielung des Liedes von Udo Lindenberg empfunden. Auf einer atheistischen Beerdigung, hinterm Horizont geht's weiter, ein Lied, welches die Hoffnung auf die Ewigkeit zum Thema hat, sollte dann doch irgendwie zum Trost gespielt werden. Naja, Hauptsache nicht christlich. Mann, was verpassen wir, wenn wir uns nicht auf Gottes Trost einlassen. Ein Trost, der gegenwärtig hilft und uns eine ganz besondere Zukunft verspricht. Und noch eines zeigt uns der zweite Vers. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Dass ihr die Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Hey, lasst uns die Botschaft freundlich verkünden. Unsere Knechtschaft hat ein Ende und die Sünden sind vergeben. Lasst uns daran mit Freude denken und am besten erzählen wir das auch unserem Gesicht. Lasst uns die Freude abspüren. Wenn wir eine freudige Botschaft zu verkünden haben, dann sind wir aufgeregt und sprudeln nur so aus uns heraus und verbreiten Freude. Lasst uns das doch so tun, wenn wir uns gegenseitig Gottes Trost zusprechen. Redet freundlich mit Jerusalem. Redet freundlich mit seiner Gemeinde. Der tatsächliche Grund der Freude ist der Knecht Gottes. Das ist Jesus, der zu uns kommen wird. Ich weiß nicht, kennt ihr einen Menschen, den ihr gerne mal zu euch einladen wollt? Vielleicht einen Menschen, den ihr bewundert? Oder einfach eine Freundin oder ein Freund, die oder der schon lange nicht mehr bei dir gewesen ist? Oder ein Star, dessen Ruhm vielleicht dann auf dich abfärbt? Oder ein Politiker oder eine Politikerin? Vielleicht wolltest du schon immer mal was wissen oder denen mal etwas erzählen. Und dann kündigt sich dieser Mensch bei dir an, will dich besuchen. Und vielleicht noch nicht mal mit einem konkreten Datum. Was tust du nicht alles? Was gehst du nicht alles in Gedanken durch? Und so ruft Jesaja dem Volk zu, baut eine breite und barrierefreie Straße für diesen Heilsbringer, rollt den roten Teppich aus, bereitet euch auf ihn vor. Seid ihr schon einmal mit dem Auto durch die Alpen gefahren? Vielleicht die Brenner-Autobahn? Ich bin mal mit Claudia ein Stück den Brennerpass gefahren, damit wir kostenfrei das Stubaital erreichen konnten. Und danach haben wir lieber die Gebühr für die Brenner-Autobahn bezahlt. Eine Wahnsinnserleichterung, so eine Autobahn. Eine Autobahn, die Täler überspannt und Berge untertunnelt. Und ähnliche Erfahrungen machen diejenigen, die schon mal auf der Atlantikinsel Madeira unterwegs waren. An so eine breite Autobahn wie die Brenner-Autobahn muss ich denken, wenn Jesaja dem Volk zuruft. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. So eine breite Straße, die den Ankömmling zeigt, hier bist du willkommen. Und warum so ein Aufwand? Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Das ist ein Großereignis, was niemand verpassen darf, auch niemand verpassen wird. Mit diesem Ereignis ist die Knechtschaft der Sünde beendet, mit dem, der durch diese Straße einziehen soll. Das können wir eigentlich erst verstehen, weil wir das Neue Testament kennen. Und die besondere Wertschätzung gilt diesem, seinem Volk. Es soll die Botschaft zuerst hören, denn in Israel soll der Retter, der Heiland, geboren werden. Darauf soll sich das Volk einrichten. Die breite Straße ihres Handeln und Denken soll sich darauf ausrichten, um ihn willkommen zu heißen. Denn in Israel soll das Heil vollbracht werden und aus Israel heraus soll die Botschaft allen Völkern gebracht werden. In dieser Tatsache finden wir Trost. Der Trost Israels gilt dem Volk und den Heiden. Der Messias ist gekommen, so lautet der Trost. Das ist Jesus, der für deine Sünden gestorben ist, und darum nehmen wir ihn auf. Nehmen wir ihn herzlich auf. Damit haben wir eine Liebesgemeinschaft mit Gott und damit das ewige Leben. Das ist die Botschaft des Trostes in schlimmen Tagen und eine Botschaft der Freude für alle anderen Tage. Diesen Heilsplan hat Jesaja bereits 700 Jahre vor der Geburt Jesu angekündigt und ist nachzulesen auf Papyrusrollen, die in einer Höhle von Qumran gefunden wurden. Und wer das nicht glauben kann, dass Jesaja tatsächlich 700 Jahre vor Christi Geburt dieses Ereignis vorhersagen konnte, so wäre das doch ebenso unglaubwürdig, dass die Schriftrollen in den Tonkrügen von 200 vor Christus stammen. Und das ist toll, nicht? Trotzdem diese Schriften erst 1947 entdeckt wurden, waren die Schriften annähernd deckungsgleich zu den bekannten hebräischen Schriften. Und das zeigt auch noch einmal deutlich, wie sehr der Herr auf sein unverfälschtes Wort achtet. Werfen wir noch einmal einen besonderen Blick auf das Volk Israel. Ein Volk, von dem wir wissen, dass dieses bereits in der Antike bis in die Gegenwart besonders viel leiden muss. So steht im Vers 2b, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Das Volk Israel hat einen ganz besonderen Auftrag erhalten. Am Volk Israel sollte die ganze Welt das Heil erkennen. Und genau sie haben sich mehrfach von Gott abgewandt, den Herrn nicht erkannt. Vielleicht ist die Strafe deswegen so hoch? Wem viel anvertraut ist, von dem verlangt Gott auch viel. Israel hat eine ganz besondere Verantwortung für diese Welt auferlegt bekommen. Gott hat aber auch schon im Alten Testament dem Volk Israel eine doppelte Belohnung in Aussicht gestellt. Und so steht zum Beispiel in Jesaja 61, Vers 7, dafür, dass ihr doppelte Schmach trugt, und für die Schande sollen sie über ihren Anteil fröhlich sein. Denn sie sollen das Doppelte besitzen in ihrem Lande und sie sollen ewige Freude haben. Wer zu Jesus Christus umkehrt, den wird Gott mit einem überhöhten Lohn beschenken. Und diesen Trost darfst du auch für dich mitnehmen. Eines sollten wir im Hinblick auf dieses Versprechen tun. Wir bereiten uns vor. Wir bereiten uns für die Ankunft des großen Herrn vor. Lasst uns eine Autobahn bauen. Wie machen wir das? Indem wir eine persönliche Beziehung aufbauen, sich mit seinem Wort beschäftigen und unsere Mitgeschwister mit auf den Weg nehmen und gemeinsam unser Herz auf Jesus ausrichten. Jesaja kündigt die Stimme des Predigers in der Wüste an, 700 Jahre vor der Erfüllung der Worte. Wir wissen heute nach der Erfüllung, dass Jesaja hier auf Johannes hindeutet, der die Menschen auf Jesus eingestimmt hat, der den Weg für Jesus bereitet hat. Und das ist heute unsere Aufgabe. Wir sind die Stimme in der Wüste Oerkenschwick. Wir dürfen nicht verstummen, denn wir wollen Wegbereiter sein. Wegbereiter für die Wiederkunft unseres Herrn. Ebenso sollen wir eine Straße durch unser oft ungeordnetes Leben bauen. Ein Leben, das manchmal voller Hügel und Trümmer von gescheiterten Hoffnungen ist. Ein Leben, was durch Furcht von Tälern und des Scheiterns ist. Durch die Umkehr zu Gott, was in christlichen Kreisen auch als Buße bezeichnet wird, durch die totale Umkehr und Hinwendung zu Gott bahnen wir eine ebene Straße durch unsere Lebenswüste, damit er direkt bei uns einziehen kann. Auch das ist ein schönes Bild, die Brennerautobahn durch die zerklüftete Landschaft unseres Lebens, eine gerade Bahn für den Herrn. Und dann können wir voller Stolz sein, voller Trost, wie es in den Versen ab Vers 9 zum Ausdruck kommt. Zion, du Freudenbotin, steige auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Stolz und Geborgenheit, eine tolle Mischung. Das dürfen wir heute für uns aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Großartig. Amen.